herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute werden wir uns nochmals mit Aristoteles beschäftigen. Ich glaube, es wird zu einer der wesentlichen Abenden werden, wo wir so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal die Matrix, uns nochmal vergegenwärtigen, auf der dann die ganze folgende griechische Philosophie aufbaut. Wir haben ja schon einige Bausteine kennengelernt und das werden wir heute abrunden, um dann also ab dem nächsten Mal uns in Richtung konkret Stoa dann zu bewegen. Wir werden auch bei der Stoa wieder diese Konzepte vielleicht mehr im Hintergrund, aber trotzdem sind die auch da. Also insofern finde ich den Begriff Matrix ganz passend. Wir hatten uns ja schon mal mit Aristoteles beschäftigt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber ich denke, wir machen so einen Zyklus nochmal zurück. Also wir hatten einmal den Bereich Plato, also mit der Seele. Wir hatten diese drei Bereiche bei Plato, ja. Einen Bereich mit den Trieben, würde Sigmund Freud sagen, mit den Begierden nach Nahrung, Sexualität und so. Dann der zweite Bereich, der sich um das Thema Ehre und Anerkennung gruppiert. Und der dritte Bereich ist der Bereich Weisheit. Und das hatten wir uns ja das letzte Mal ein bisschen genauer angeschaut. Das heißt also, wie hat Plato Weisheit verstanden? Und im Prinzip gibt es so zwei Hauptaspekte bei diesem Thema. Wir hatten uns ja so ein bisschen diesen Weg, also Entwicklungsweg oder fantasierten Entwicklungsweg der Wächter angeschaut, die hier in diesem Bereich der Ehre beginnen und wenn sie fleißig üben und diesen ganzen Schulungsweg mit Mathematik und so Zeug durchwandern, gibt es die Option, dass sie dann irgendwann in dem Bereich der Weisheit landen werden. Wie hat Plato Weisheit verstanden? Es war eigentlich die Beschäftigung mit diesem anderen Bereich, also diesem nicht gegenständlichen Bereich, der vollgestopft ist mit diesen Ideen, also mit der Welt der Ideen und das höchste Prinzip, was sozusagen in diesem nicht gegenständlichen Bereich wirkt, ist das Gute. So, und dann hatten wir uns ja auch angeschaut, wie sie sich die Weltentstehung vorgestellt haben. Das große Unterscheidungsmerkmal von den ganzen Lebewesen in Bezug auf den Menschen, haben wir auch festgestellt, ist die Vernunft. Griechisch Nous. Und bei Aristoteles hatten wir uns auch schon angeschaut, warum ist das für uns so wichtig? Und wir hatten diesen Begriff der Funktion. Das heißt, jeder Gegenstand hat irgendeine Funktion. Und jetzt wissen wir auch, können wir zumindest assoziieren, woher die Funktion kommt. Sie kommt eigentlich aus dieser Ecke des Guten bzw. der Ideen. Das heißt, der ganze Kosmos ist ja in sich ein stimmiges Gebilde und jedes Teil des Kosmos hat halt eine entsprechende Funktion, damit das Gesamte funktioniert. Wir hatten die Beispiele des Messers. Die Funktion des Messers ist, etwas zu schneiden. Die Funktion des Pferdes ist, etwas durch die Gegend zu tragen oder Schnelligkeit oder wie auch immer. Und beim Menschen ist das spezielle Funktionselement, ist die Vernunft, dasjenige, das, womit er sich von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Dann hatten wir auch bei Aristoteles schon diesen Begriff, der mit dieser Funktionsbegriff sehr eng zusammenhängt. Das ist der Begriff, dass jede Funktion kann gut oder nicht gut ausgeführt werden. Also beim Beispiel des Messers ist so, das Messer kann scharf oder stumpf sein. Das gute Messer ist ein Messer, was die eigene Funktion optimal ausführt. Sprich, das gute Messer ist ein scharfes Messer, weil das ist ja sein Zweck. Übertragen auf den Menschen, wenn das spezielle Funktionselement beim Menschen die Vernunft ist, ist der gute Mensch oder das, was den Menschen im Prinzip ausmacht und in Bestform bringt, ist die Entwicklung der Vernunft. Und da sind wir wieder bei Plato eigentlich angelangt. Das heißt, Weisheit wird hier extrem stark über das Vernunftprinzip definiert. Und wir hatten ja bei den Wächtern, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich diese Folie noch dabei habe, wenn ihr euch erinnert, hatten wir ja diese Stufenfolge und es gab in der Entwicklung der Vernunft bzw. des Vernunftprinzips gab es einmal das diskursive Denken, also wo die Wächter sich, weiß ich nicht, 10 Jahre mit beschäftigen mussten, also mit Mathematik, Geometrie, Harmonielehre und so. Das ging alles über die Diskussion eigentlich, also das diskursive Element. Und dann als Steigerungsform gab es dann ein nicht-diskursives rationales Element und das nannte er die Betrachtung, wobei unklar ist, was er da wirklich gemeint hat, aber es wird so interpretiert, dass die Betrachtung sich auf die Betrachtung der Ideen bezieht und auf die Betrachtung des Guten. Und das ist der Weisheitsbegriff eigentlich bei Plato, als auch dann in Folge bei Aristoteles. Und Aristoteles, da haben wir doch noch eine bessere Übersicht, die haben wir hier, die kennen wir eigentlich auch schon, wo er die Psyche aufgeteilt hat in diese verschiedenen Bereiche. Hier seht ihr die Psyche und da seht ihr einmal diesen Bereich, wo einmal die Triebe drin sind, dann also der Bereich, der sich überschneidet mit der Vernunft, wo in diesem Bereich, also in diesem Überschneidungsfeld von Trieben und Vernunft, entwickelt sich die Ethik. Die Ethik als vernunftgeleiteten Umgang mit unseren vorhandenen Trieben und Voraussetzungen, könnte man sagen. Und dieses Element der Ethik haben wir natürlich auch im Buddhismus. Das ist eigentlich aus dem Buddhismus genauso bekannt. Also es gibt im Buddhismus unterschiedliche Konzepte von Ethik, also ethischem Verhalten, was sich immer auf den Umgang mit anderen Menschen oder den Umgang in Gesellschaft bezieht. Ja, also das sind die eigentlich diese beiden Ansätze, sprich griechische Philosophie, also Plato und Aristoteles im Moment, und auch der Buddhismus sind zu ähnlichen Dingen gekommen. Achtfacher Pfad wäre auch nochmal so eine Zusammenfassung. Also da gibt es jetzt verschiedene Zusammenfassungen innerhalb des Buddhismus, wo immer auch dieser ethische Teil dabei ist. Es gibt Feinheiten, wo sie sich ein bisschen unterscheiden. Also im Buddhismus ist einer der wesentlichen ethischen Grundlagen die, dass man die Leute nicht umbringen sollte. Das ist so ein bisschen, bei den Griechen kommt mir vor, ein bisschen unterbelichtet, weil die hatten irgendwie kein Problem, also die Nachbarstadt zu überfallen, zu versklaven, zu vergewaltigen, die Frauen. Also das war irgendwie so ethisch gesehen, naja. In puncto Ethik, wenn ich jetzt nur mal so schnell drüber schaue, würde ich sagen, ist der Buddhismus eher sehr friedliebend und forciert das Element des friedlichen Umgangs. Die griechischen Städte bzw. der griechische Kulturkreis war halt maßgeblich von jeder Menge Kriegen beeinflusst. Also die haben sich permanent gegenseitig überfallen und waren halt andere Gesellschaften und insofern hatten die da andere Prioritäten offensichtlich. Aber was bleibt ist diese Idee, dass eine Grundlage des Umgangs miteinander irgendeine Art von Konzept von Ethik ist. So, das haben wir also bei Aristoteles auch. Und wir haben dann also nochmal ein differenzierteres Modell über diesen rationalen Aspekt, also wie Aristoteles sich die Vernunftaspekte in unserer Psyche vorstellt. Und da hatten wir einmal einen Bereich, der sich mit dem praktischen Handeln beschäftigt. Das Beispiel wäre, wenn ich mir überlegen muss, wie ich ein Haus baue, muss ich einen Plan zeichnen, muss ich organisieren, muss ich irgendwie alles nachdenken und aufzeichnen und so. Das wäre so die angewandte Weisheit, könnte man das sagen, oder angewandte Vernunft. Und dann gibt es diesen anderen Bereich, der sich mit spirituellen Themen bzw. mit der Weisheit beschäftigt. Und jetzt ist das Interessante, auch Aristoteles hat also diesen Begriff der Betrachtung, den wir also schon bei Plato kennen, als auch bei den Vorsokratikern. Das ist also keine Erfindung von Plato, sondern es ist offensichtlich in der griechischen Philosophie ein gängiger Begriff, um diese letztendgültige Fähigkeit oder Technik oder wie immer man es nennt, zu beschreiben. Bei uns ist dieser Begriff über das Lateinische tradiert worden, und zwar das ist dann der Begriff der Kontemplation. Also auch hier der lateinische Begriff der Betrachtung. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird da betrachtet? Bei Plato ist es klar, es werden die Ideen betrachtet und im Endeffekt dann auch das Gute. Das heißt, das ist eine Betrachtung, die sich irgendwie auf einen abgetrennten, nicht gegenständlichen Bereich bezieht und was da halt so alles herumschwabbert. Und das, würde ich sagen, ist ein wesentlicher Unterschied zum Buddhismus. Und vielleicht nochmal diesen Begriff der Betrachtung, also wo kommt er eigentlich her? Bei Aristoteles ist die wörtliche Übersetzung, also der griechische Begriff, hört sich so ähnlich an wie Japanisch. Und zwar, ich versuche das mal irgendwie vorzulesen. Theoretiki energeia. Könnte auch, würde ich sagen, wenn ich das nicht so betone, würde ich sagen, es könnte auch als Japanisch durchgehen. Der wird unterschiedlich übersetzt, also mit theoretischer Energie oder Handlung wäre die wörtliche Übersetzung. Manche, und das finde ich den entsprechenden Begriff, mit Kontemplation, also mit Betrachtung übersetzt. Dieser Begriff kommt eigentlich so aus dem normalen Sprachgebrauch von Griechenland und meint ursprünglich die Betrachtung eines Sehers von irgendwelchen Vögeln am Himmel. Das heißt, das ist ein Begriff, der also im Orakelwesen angesiedelt ist, wo der Vogelflug als ein Mittel gesehen wurde, eine Meinung der Götter einzuholen. Also die haben dann so in so einer Beobachtungshütte gesessen und diese Beobachtungshütte haben sie Templum genannt. Und daher kommt unser Begriff des Tempels. Hier ist wirklich gegenständlich, also es gibt einer, der schaut, und dann gibt es irgendwelche, ja, in dem Fall jetzt Viecher, die halt am Himmel herumfliegen. So, und so ist das dann dieser Begriff der Betrachtung offensichtlich auch in die griechische Philosophie hineingekommen. Sprich, es gibt immer irgendeinen Gegenstand, den es zu betrachten gilt. So, das ist also bei Plato die Ideen oder das Gute. Das Beste, was natürlich aus Sicht von Plato, und das hat auch Aristoteles übernommen, ist, dass wenn man sein Leben dieser Betrachtung, sprich Aristoteles hat das dann das theoretische Leben genannt, wenn man sein Leben diesem theoretischen Leben widmet und das heißt, man wird Philosoph und entwickelt sich dann also zu demjenigen, der dann die Ideen betrachtet. Das heißt, es gibt diesen Begriff des Betrachtens oder des Schauens und damit wäre ich bei der Zusammenfassung, was Plato unter Betrachtung verstanden hat und Aristoteles geht jetzt noch einen Schritt weiter. Der hat also auch wie Plato eigentlich, wobei wir finden da bei Plato jetzt nicht so die, glaube ich, nicht so viel Material, aber Aristoteles hat dann noch in diesem Kontext der Betrachtung den sogenannten unbewegten Beweger eingeführt und das wäre irgendjemand, der hier so in diesem Bereich der Ideen angesiedelt ist. Ob das jetzt, also das wäre an sich das Gute, ja, also das diesen ganzen Kosmos in Gang bringt und offensichtlich auch in Gang hält, das aber selbst nicht verursacht wurde, sondern ohne Ursache da ist.
Und bewegt.
Aber bewegt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, also wenn es selbst ohne Ursache ist, wie schafft es dann, dass sich der ganze Kosmos kreiert hat beziehungsweise sich weiterhin bewegt? Und da hat Aristoteles eine super Idee gehabt, wie er das erklären könnte, und zwar über die Anziehung. Das heißt, dieses Gute bewegt sich nicht in dem Sinne, dass es irgendetwas tut, um Dinge zu verursachen, sondern dieses Gute ist einfach so gut, dass alle anderen Dinge sich auf dieses Gute hin orientieren und dadurch die Bewegung entsteht. Ja, interessante Idee. Was bleibt ist, also wir haben bei Plato, haben wir diese Idee der Götter, dass die da irgendwie mit drin sind, also die schwimmen da irgendwo bei den Ideen mit herum offensichtlich. Und wir haben diese Idee der Götter oder des Göttlichen auch bei Aristoteles. Und das ist dann schon mal ein mega Unterschied zum Buddhismus. Wir haben zwar im Buddhismus auch Götter, also die Devas, aber die haben keine maßgebliche Rolle in der Entstehung der Welt oder im Fortgang der Welt, sondern das sind einfach irgendwelche Wesen, denen es halt besonders gut geht, aber die genauso dem Prinzip der Vergänglichkeit unterworfen sind wie alle anderen Wesen. Und das, die Vergänglichkeit ist ja einer der maßgeblichen Aspekte innerhalb des Buddhismus, dass es ja nichts gibt, was irgendwie fix ist, also auch nichts Übergesetztes. Und der zweite Begriff, der, ich finde, wesentlich ist, auch für unsere Tradition und für unser Verständnis von diesem Begriff der Kontemplation, weil der oft in Kombination mit Meditation gesetzt wird, also zumindest im christlichen Kontext. Da gibt es also zwei Begriffe, einmal Meditation und einmal Kontemplation. Und ursprünglich meinte Meditation, anknüpfend an Ignatius von Loyola, der da ein eigenes System entwickelt hat, wo Meditation definiert wird als, dass ich über Bibelstellen meditiere, sprich nachsinne. Das ist eigentlich der Begriff innerhalb der christlichen Tradition von Meditation. Und das, was wir hier machen, also der meditativen Technik innerhalb des Buddhismus am nächsten kommt, innerhalb des Christentums, wurde im Christentum Kontemplation genannt. Dieser Begriff kommt unmittelbar von den Griechen in die christliche Terminologie hinein. Das heißt, auch da geht es um das Betrachten. Und was wird im Christentum betrachtet? Es wird halt offensichtlich, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber irgendwie das Göttliche oder die göttliche Schöpfung oder was auch immer, also irgendwelche Gegenstände. Es wird immer dualistisch interpretiert, offensichtlich, weil dieser Begriff der Kontemplation in diesem Sinne, so wie er von Plato über Aristoteles ins Christentum kam, ein dualistischer Begriff ist. Im Vergleich zum Buddhismus haben wir ähnliche Techniken. Wir haben einmal Techniken der Konzentration, wo wir uns meistens auf körperliche Phänomene konzentrieren, also sprich auf den Atem, auf Körperempfindungen. Damit schulen wir unsere Aufmerksamkeit, sprich unsere Konzentration, haben als Nebeneffekt die innere Ruhe, Shamatha. Und deswegen nennen sich all diese Techniken, die schwerpunktmäßig mit Konzentration arbeiten, Techniken, um innere Ruhe zu kreieren, um innere Konzentration zu kreieren, Shamatha. Aber das ist nicht das Spezielle des Buddhismus, sondern das Spezielle des Buddhismus ist die Einsicht. Die Einsicht in die Wesensmerkmale des Seins, könnte man jetzt so sagen, oder des Dhammas im Buddhismus, sprich, dass die Dinge sich permanent verändern, dass es keine abgetrennten Wesenheiten gibt und wenn wir an den Dingen festhalten, dass es Leid verursacht, beziehungsweise dass auch das normale Leben jede Menge leidhafte Erfahrungen beinhaltet. Das ist der Klassiker, also laut Pali-Kanon, aber in der buddhistischen Entwicklung gibt es da natürlich weitere Konzepte. Also wir finden schwerpunktmäßig, meines Wissens, finden wir im tibetischen Buddhismus und wir finden im chinesischen Jan-Buddhismus und dann späteren Zen-Buddhismus finden wir Konzepte, die in diese Kategorie non-duale Wirklichkeit hineinfallen. Also Konzepte, die das dualistische Denken auflösen möchten. Und in diesem Bereich gibt es Techniken, die auch im Achtsamkeitsansatz von Jon Kabat-Zinn auftauchen. Er nennt diese Praxis Praxis der Präsenz oder des Gewahrseins. Jetzt ist natürlich die Frage, und manchmal kommt dann auch dieser Begriff der Kontemplation damit rein, was ist der Unterschied zwischen der buddhistischen Kontemplation oder Praxis des Gewahrseins oder der Präsenz und dem griechischen Verständnis dieser Kontemplation? Der Unterschied in meinem Verständnis besteht darin, dass es im Buddhismus kein Objekt gibt, was es zu betrachten gibt, sondern die Betrachtung meint einfach nur, präsent da zu sein mit jedem Objekt, was in unserem Geist auftaucht, ohne auf irgendetwas zu fokussieren. Und das ist der Mega-Unterschied. Das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit nicht auf irgendeinen imaginären Ideenbereich, um irgendwas Göttliches zu betrachten oder keine Ahnung was, sondern die buddhistische Kontemplation oder Praxis der Präsenz oder non-duale Ansätze haben immer Geistesgegenwart als Thema, und zwar Geistesgegenwart im absoluten Hier und Jetzt. Das heißt, wenn irgendeine Erfahrung auftaucht, nehmen wir diese Erfahrung als vergängliches Phänomen wahr. Ohne irgendeine abgetrennte Welt, ohne irgendwelche Götter, ohne irgendetwas Besonderes oder das Absolute oder was auch immer, was für merkwürdige Begriffe da herumschweben, sondern es geht eigentlich um die Präsenz im Hier und Jetzt. Punkt. Und das ist ein mega Unterschied, finde ich. Und das ist wesentlich in meiner Rezeption von diesen verschiedenen Ansätzen. Und wir finden dann auch in der griechischen Philosophie mehr oder weniger diese Konzepte, dass sie sich sozusagen unterschiedlich stark weiter tradiert haben, aber die dann auch in der heutigen Rezeption von der Stoa zum Beispiel immer noch auch im Hintergrund sind. Also wenn wir Seneca lesen oder wenn wir Marc Aurel lesen, finden wir in den Nebensätzen die Anspielungen an die unterliegende Matrix, die gesetzt wurde, hauptsächlich jetzt durch unsere Tradition, durch Plato und durch Aristoteles. Und das ist der wesentliche Punkt und auch der wesentliche Unterschied zum Buddhismus. Danke.